Herzlich willkommen zurück im MVA-Kurs Home Automation mit dem Microsoft Ökosystem.
Wir sind jetzt auch mittlerweile im vierten Modul.
Im vierten Modul, tatsächlich. Wow. Wir haben drei Module hinter uns gelassen. Im dritten Modul haben wir die Remote-App gebaut, mit der wir über Cortana den Befehl oder Befehle absetzen können über Microsoft Azure an unsere Lampe. Jetzt ist nur die Frage, wie bekommen wir die Lampe dazu, sich zu bewegen? Also was brauchen wir dazwischen, um das, was wir nach Azure gesendet haben, wirklich zu interpretieren? Und ich glaube, jetzt kommt der Raspberry Pi ins Spiel.
Yay!
Yay! Okay, ich glaube, wir haben dieses vierte Modul in zwei Teile. Zum einen müssen wir uns mal über die Verdrahtung unterhalten. Also wir haben ja im ersten Modul so ein bisschen die Basics gelernt, GPIO und solche Dinge. Jetzt ist die Frage, wie muss das Ganze konkret verdrahtet werden? Ist in diesem Szenario jetzt, denke ich, überschaubar. Wir werden das, glaube ich, relativ schnell abhandeln können. Und es ist auch nicht unglaublich kompliziert, das nachzubauen.
Und du hast ja schon einiges hier vorbereitet.
Ich habe einiges vorbereitet, ja. Dass wir nicht komplett hier Zeit verdüdeln damit, dass irgendjemand von uns beiden, das bin dann wahrscheinlich ich, nicht mit dem Schraubenzieher umgehen kann, so vernünftig. Deswegen habe ich mal ein bisschen gecheatet und vorbereitet. Was ich aber hierzu noch einblenden möchte, weil jetzt sind wir nämlich bei der Story vom Anfang im ersten Modul, was wir gesagt haben, am Kühlschrank oder Bett, wie ihr das möchtet. Dieses Bild solltet ihr immer dabei haben. Und nun ist der Moment, wo genau dieses Bild wieder gefragt ist. Denn wir müssen uns natürlich über die PIN-Belegung unterhalten, wie wir dieses Relais mit dem Raspberry verbinden. Ich denke, das ist der erste Schritt.
Genau. Du hast da ja schon ein GPIO-PIN schon auserwählt, sozusagen.
Richtig. Also an sich ist für das, was wir vorhaben, in dieser Schaltung jeder GPIO-PIN geeignet, der sich in irgendeiner Form hier grün darstellt. Also einer, der nicht schon mit irgendeinem anderen Protokoll belegt ist. Ich habe mich jetzt einfach mal für den GPIO 04 hier entschieden. Und das, was wir eingangs gesagt haben, ist jetzt wieder ganz wichtig. Der GPIO-PIN, die Nummer des GPIO-PINs, hat nichts mit der physischen Nummer des PINs zu tun auf dem Raspberry Pi, weil wir sehen es jetzt auch hier, das ist der PIN, der physische PIN Nummer 7. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt man auf 7? Und der Trick ist einfach, dass es...
Durchzählen. 1, 2.
Richtig, allerdings nicht genau. Horizontal, sondern wir zählen vertikal. Also wir zählen so zickzack. Und dann komme ich hier eben auf den physischen PIN 7. Wir merken uns aber, uns interessiert nicht die 7 später, sondern uns interessiert die 4, weil wir am GPIO PIN 4 sind.
Interessanterweise ist es hier aber tatsächlich der vierte PIN von links.
Ja, das ist tatsächlich so. Hat aber wirklich nichts damit zu tun, dass es GPIO 4 ist. Es ist tatsächlich in dem Fall Zufall. Also aufpassen, durchzählen. Genau. Ich wechsle mal hier die Ansicht. Dann haben wir so ein bisschen besseres Bild. Wir haben zum einen den Raspberry. Wir haben unsere Kabel, die wir euch gezeigt haben, diese 4x4x-Kabel, und wir haben ein Relais. Und ich denke, es ist, glaube ich, ganz cool, wenn wir mit dem Relais anfangen, wie es überhaupt generell funktioniert, oder?
Würde ich auch sagen.
Okay.
Also ich kann das ja irgendwie halten und dann kannst du ja erklären,
genau.
Weil wir haben hier ja, ob man das hier sieht, diese drei Pins. Ne?
Also diese drei Pins hier.
Genau.
Genau. Was brauche ich im Endeffekt, um mit einem Relais eine Lampe zu schalten? Oder was würde das Relais brauchen, um die Lampe zu schalten? Eigentlich nur ein Signal, mit dem ich weitergeben kann, an oder aus, auf, zu. Und das ist auch wirklich alles, was dieses Relais tut. Damit es eben diese Befehle empfangen kann, braucht es Strom und in irgendeiner Form Masse, also Ground. Und genau das sind diese drei Pins hier. Ich habe zum einen einen Pin G für Ground, einen Pin V für, das ist der Pin in der Mitte, für Voltage, also wirklich Strom. Und S ganz links ist das Signal.
Ah, hier sieht man die ja auch. Okay.
Ja, genau.
So.
Kriegen wir es vielleicht scharf? Naja, mag nicht so wirklich. Aber ich glaube, man kann es einigermaßen erkennen. Ganz links G, Mitte V, rechts S für Signal. Und bei den Relais ist es so, dass wir jetzt hier, das ist kein Hexenwerk, so ein Relais, das gibt es auch von vielen anderen Herstellern. Wir haben jetzt eins gewählt von Saint Smart, die bauen sehr viel Zubehör für Arduino und Raspberry Pi. Gibt es aber auch von anderen Herstellern. Dieses Relais arbeitet mit 5,5 Volt Spannung, also es braucht 5,5 Volt. Und wenn wir nochmal zurück auf die Pinbelegung gucken, haben wir für 5 Volt, also in dem Fall 5 Volt, haben wir zwei Powerpins. Das sind der Pin 2 und 4, also das ist quasi auf unserem Raspberry Pi, wir können da vielleicht mal mit der Kamera dran, das grüne Kabel, also ganz der erste hier,
Oliver. Kann man gleich hier sehen,
genau,
gleich das allererste, aber man hätte auch
Pin 2
nehmen, genau, Pin oder 2. Das nächste.
Genau, wir haben auf gelb haben wir Ground. Ground ist in dem Fall ganz außen, das ist der Pin 40.
Nehme ich mal an, oder 39?
39, es ist der Pin 39, genau. Es gibt auf der kompletten Belegung, wir sehen es hier nochmal in der Grafik,
sind mehrere, die schwarzen, ne?
Genau, mehrere Grounds, also wir sind hier auf 39. Wir haben jetzt 39 gewählt, einfach nur um für das Video auch die Kabel weiter auseinander zu packen, damit man es ein bisschen besser erkennt. Grundsätzlich gilt bei Ground und auch bei Volt, ihr könnt dafür nehmen, was ihr wollt. Also es gibt kein Pärchen, ihr müsst, wenn ihr Pin 2 nehmt, irgendwie ein ganz bestimmtes Ground nehmen, einfach nur irgendeins. Und was wir hier auch haben, das ist auf dem physischen Pin 7, GPIO4, den haben wir hier.
Was dann hier 1, 2, 3, 4, der vierte von links ist.
Und der ist verbunden am Relais mit S, also mit dem Signal. Hier. Das ist quasi das Signal, das am Schluss sagt, auf oder zu. Und
ich glaube hierbei, also wir haben jetzt sozusagen das Relay mit dem Raspberry Pi verbunden. Auf der anderen Seite muss das natürlich verbunden werden mit der Lampe, weil es geht ja darum, das ein- oder auszuschalten, je nachdem, was für ein Signal jetzt dieses Relay da bekommt.
Genau, also wir haben hier eine ganz normale Nachttischlampe. Gibt es in jedem Einrichtungshaus zu kaufen. Vielleicht ein günstigeres Modell nehmen, weil man schneidet es in der Mitte auseinander. Beziehungsweise wir haben das jetzt hier in der Mitte auseinandergeschnitten. Wir haben zum einen den Schalter entfernt, denn der ist eigentlich nichts anderes, nur dass es halt ein manueller Unterbrecher ist. Und das wollen wir jetzt eben als Relais einbauen. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben den Schalter ausgetrennt und haben mit einer Listerklemme das braune Kabel, die Masse quasi, wieder zusammengefügt. Und haben, dass es auch sauber isoliert ist, und wir haben den Strom ins Relais gespannt und unterbrechen hier quasi mit dem Relais den Stromkreislauf, der auf dem blauen Kabel läuft. Und wenn wir mal dieses lose Relais nehmen, das wir hier haben, dann sind es, gibst du mal kurz den Stift?
Natürlich.
Dann sind es diese beiden Ports, also ganz links und Mitte, die das blaue Kabel unterbrechen. Ja. Also wirklich hier 1 und 2. Da muss das blaue Kabel rein. Und da hängt der Unterbrecher, den wir über den GPIO 4 mit unserem Raspberry dann am Schluss wirklich steuern.
Natürlich mal davon abgesehen, haben wir die üblichen Verbindungen vom Raspberry Pi hier Strom. Mhm. Netzwerk und dann später dann noch hier angebunden an einen HDMI-Monitor.
Ja, man sieht es im Video, da ist aktuell kein Gegenstück. Also für alles, was wir jetzt machen im Code, ist der Monitor nicht zwingend notwendig. Na, wir kommen dann später drauf. Und das ist eigentlich schon die komplette Verbindung, die wir brauchen. Die Verdrahtung, die wir brauchen, um jetzt ein Resultat zu sehen. Und Lampe in die Steckdose stecken. Ich habe mal 10 Minuten gesucht.
Aber richtig. Dann dabei natürlich aufpassen, keinen Stromschlag da abzukriegen.
Richtig.
Also dementsprechend diesen hier so Isolierband überall.
Genau, und wirklich nochmal ganz wichtig, ich glaube, es ist klar, trotzdem nochmal die Warnung, wenn am Relais gebastelt wird, grundsätzlich immer Strom von der Lampe wegnehmen. Also auch wenn man die blauen Kabel wirklich ins Relais schraubt, das Relais selber irgendwie auch auf der anderen Seite verdrahtet, immer Strom runter. Okay, wechseln wir doch mal in unser Projekt in Visual Studio. Wir haben in unserer Solution, die wir ja auch im Modul 3 schon gesehen haben, zum einen diese Voice Remote App, die wir im Modul 3 behandelt haben, zur Sprachsteuerung und zum Einschalten oder zum Senden des Einschaltbefehls und aber auch zum Abschalten manuell. Und was wir jetzt natürlich noch brauchen, ist die App für den Raspberry, also die App, die quasi die Befehle entgegennimmt und dann das Relais schaltet. Mhm. Und das Tolle an Windows IoT Core für Windows 10 ist, dass eben auf diesem Core ganz normale Windows Universal Plattform Apps laufen, wie sie denn auch am Telefon laufen, auf dem Tablet laufen oder auch auf meinem Surface laufen.
Das heißt, Blinky könnte hier auf dem Raspberry Pi laufen, aber auch auf der Xbox?
Theoretisch ja, aber, und da ist jetzt der Unterschied, ich brauche natürlich für Blinky und auch für hier den Support der GPIO-Ports. Und eine Xbox hat keine GPIO-Ports. Und da machen wir jetzt natürlich den Unterschied. Also wir haben mit der Universal Windows Platform App einen Rahmen, der zwar überall läuft, aber wir brauchen natürlich ein Subset an Features, das auf dem Device wirklich Sinn macht. Und wir haben dafür, wenn wir mal in die Referenzen gucken, und hier mal auf Add References gehen, haben wir hier unter Universal Windows die Kategorie Extensions. Und wenn ich hier auf Extensions gehe, dann habe ich hier unten einen Bereich, der ist ganz interessant. Das ist nämlich die Windows Desktop Extension, IoT Extension, Mobile Extension und Windows Team Extension. Wir haben die Mobile Extension für Universal Windows Plattform schon im Modul 3 kennengelernt, um Features vom Telefon einfach auch ansprechen zu können, also Mobile-Dinge. Das wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich das jetzt hier einbinde, IoT, würde ich behaupten, er kann auf eine SIM-Karte zugreifen, was er aber nicht kann. Deswegen macht es hier auch keinen Sinn. Aber was wir hier brauchen, sind die Windows IoT Extensions. Und diese Windows IoT Extensions ermöglichen uns, dass wir auf GPIO-Ports zugreifen können, weil wir jetzt Libraries einbinden, die GPIO sprechen können und wirklich sagen, hey, ich kann ein Raspberry Pi verstehen und kann dir Befehle geben.
Das heißt, hier in diesem Fall könntest du dann einfach gleich sagen, GPIO Pin 4, bitte Signal abgeben.
Genau. So
und das war es eigentlich, ne?
Genau, das ist die Basis, die wir brauchen, um das jetzt dann wirklich auch tun zu können. Jetzt sind wir in der Lage, mit dem Raspberry zu sprechen. Was wir jetzt natürlich noch brauchen, ist, wir müssen natürlich auch noch eine Möglichkeit schaffen, um mit unserem Service Bus zu sprechen und die Nachrichten aus den Queues zu lesen. Und auch hier brauchen wir ein zusätzliches Paket, allerdings nicht über die References, sondern hier gibt es NuGet Packages. Diese NuGet Packages haben wir auch schon in Modul 3 gesehen. Und zwar handelt es sich hier um das NuGet Package Windows Azure Messaging Managed. Und das ist genau das gleiche Package, das wir fürs Phone verwenden. Es ist absolut das gleiche. Man sollte es auch aus... Hallo? Jetzt?
Jetzt.
Es ist genau dasselbe Package, wie wir auch in unserer Mobile App verwenden, also in der Universal Windows Plattform App für unsere Remote App. Installieren wir. Ja. Accept. Okay. Finished. Und hier haben wir unser Package referenziert. Und jetzt haben wir alles, was wir brauchen, um zum einen mit der Cloud zu sprechen und zum anderen mit unserem Raspberry zu sprechen. Okay, und mit dem Einbinden der Windows Azure Messaging Managed Packages oder dem Package haben wir jetzt eigentlich alle Assets zusammen, um aus der Queue auszulesen und mit dem Raspberry zu sprechen. Mhm. Und wenn wir uns das jetzt einmal im Projektcode angucken, die App-Entwickler werden das kennen, es gibt hier eine Mainpage XAML. Es ist also wirklich so, dass ich auf dem Raspberry Pi Apps laufen lassen kann, die auch Oberfläche haben, also wirklich die auch mit XAML und C# so designt werden, wie zum Beispiel für eine Windows Mobile Anwendung oder für eine Desktop Anwendung, also eine Store App, eine alte Store App und also ehemals Store App. Und
dementsprechend eben auch so ein HDMI-Monitor, genau, um das eben sehen zu können.
Richtig. Und wenn wir da mal reingucken, das ist im Endeffekt die erste Page, die geladen wird, da passiert nicht sonderlich viel. Wir instanzieren nur einen Azure to Relay Manager. Und das ist nichts anderes als eine Klasse von mir, die ich geschrieben habe und in der eigentlich die Magie steckt. Und da gucken wir jetzt mal rein. Die ist hier unter Kammern im Projekt. Und wenn wir uns die mal angucken und machen die auf, dann werden uns oben im Header, also das ist genau dasselbe Projekt, das ihr auf GitHub habt, um es nachzuvollziehen oder jetzt eben auch im Nachhinein mit durchzuarbeiten oder mitzucoden. Hier kommen jetzt eben schon ein paar Sachen, über die wir eingangs schon geredet haben, wieder. Nämlich, wir haben hier zum Beispiel einen Integer, mit dem wir die PIN-Nummer setzen. Und wie wir gesagt haben, wir gehen nicht vom physischen PIN aus, sondern vom GPIO-PIN und wir haben den GPIO-PIN 4. Jeder, der sagt, er ist jetzt vogelwild und er will das einfach mal auf einem anderen GPIO-Pin ausprobieren, Kabel umstecken, hier ändern. Also hier ist die Stelle, go for it. Es gibt hier noch viele andere GPIO-Pins zu entdecken, die grün sind und funktionieren. Wir haben einen GPIO-Pin, der kommt, den können wir, oder auf dieses Objekt können wir zugreifen, weil wir die IoT-Extension eingebunden haben. Das ist genau das, was dann da mitkommt. Und wir haben noch solche Sachen wie den Azure Connection String und den Qname. Und wer sich an Modul 2 zurückerinnert, diese Information, die brauchen wir jetzt. Und wir bekommen sie im Portal. Mal zum Auffrischen, ich gehe nochmal ins Portal. Habe hier mein Q-Portal auf. Und was man hier schon sieht, wir haben es auch im Modul 3 gezeigt, ich zeige es gerne nochmal. Hier sehe ich jetzt zum Beispiel, dass wir im Modul 3 testweise schon mal 3 Messages in die Queue geschrieben haben und die stehen da jetzt auch noch. Also wenn wir lauffähigen Code haben, sollten wir auch direkt Nachrichten bekommen. Wenn wir hier nochmal zurückgehen und gehen nochmal auf den selektierten Event Hub, den wir gebaut haben, also noch eins zurück.
Service Bus. Ich dachte schon, jetzt hast du doch irgendwie deine Millionen Logs von deiner Lampe.
Nein, Service Bus, mein Gott. Service Bus, ich selektiere meinen Service Bus und lasse mir hier nochmal die Connection Information geben. Kann hier mit der Maus hin und kann mir das hier wirklich in den Speicher kopieren. Gehe zurück in meine Visual Studio Solution und füge das Ganze hier einfach ein. Ist wesentlich komfortabler, als diesen ellenlangen String abzuschreiben.
Kannst du das dir nicht merken? Wir haben ein bisschen Gedächtnistraining, ne?
Nee, ich kann mir vorne diese ganzen Klartext. Ich kann mir nur hinten dieses Kryptische merken.
Ach so, okay.
Ist mir zu leicht.
Das wäre ein bisschen zu
leicht. Okay, den Q-Name, den weiß ich tatsächlich auswendig. Wir haben unsere Q nämlich Smart Q genannt. Und somit habe ich jetzt schon die 2 Parameter, die ich brauche, um auf unseren Service Bus und auf unsere Q zuzugreifen.
Und das war's?
Das war's tatsächlich. Beziehungsweise jetzt finden zwei unterschiedliche Steps statt. Zum einen müssen wir jetzt noch die Hardware initialisieren und zum anderen müssen wir dann einen Service Bus initialisieren beziehungsweise auch dann einen Listener drauflegen, dass der Raspberry Pi auf diese Queue hört und nicht die ganze Zeit am Pullen ist. Und dazu haben wir zum einen eine Methode, die ich gebaut habe, die heißt init Hardware. Wenn wir da mal reinspringen mit F12, passiert Folgendes. Wir besorgen uns erstmal Zugriff auf den GPIO-Pin. Der Raspberry Pi hat einen GPIO-Controller, beziehungsweise die Extension hat einen GPIO-Controller, den wir uns hier geben lassen und mit dem bekommen wir dann die Möglichkeit oder den Zugriff auf den Pin, weil wir dann sagen GPIO-Controller Open Pin. Und hier kommt jetzt die Relais-Pin-Nummer ins Spiel, nämlich unsere
Nummer 4.
Gut!
Ja!
Die Nummer 4. Somit kriegen wir eine Instanz von unserem PIN, von unserem aktiven PIN auf einem aktiven Raspberry Pi. Und was wir jetzt noch machen, ist, wir definieren, was wir mit dem tun wollen. Wollen wir lesen? Also wenn ich zum Beispiel jetzt einen Sensor auslesen möchte, dann wäre das quasi ein Input zum Beispiel. Für uns ist es ein Output, denn wir wollen im Endeffekt eine Value draufgeben, weil wir eben einen Befehl geben. Und was wir jetzt hier unten dann schon mal defaultmäßig tun, wir machen das Ding erstmal zu. Per Default, wenn wir das Ding hochfahren. Wenn wir die Hardware initialisieren, sagen wir, die Lampe ist erstmal per Definition aus. Und das ist auch schon alles, was hier passiert. PIN, unser PIN, Befehl write, schreiben. Mhm. Und dann wirklich, es gibt GPIO-PIN-Values und die sind im Endeffekt eigentlich nur high oder low. 0, 1 auf zu.
Ja.
Einfache Sache. Und low schaltet quasi dann die Lampe aus und Hai schaltet die Lampe wieder an. Das war die Hardware-Initialisierung. Es ist tatsächlich nicht mehr. Und somit sind wir jetzt bereit, auf diesen Pin zu schreiben und auch wirklich das Relais zu schalten. Frage ist jetzt, wann passiert es? Und das wollen wir natürlich machen, wenn wir Nachricht aus den Queues bekommen. Und dafür haben wir die Init-Service-Bus-Queue-Methode. Die haben wir hier unten auch schon kurz durchspitzen sehen. Und was hier passiert, ist Folgendes. Das Package, das wir uns hier eingebunden haben über NuGet, also Windows Azure Messaging Managed, bietet uns ein Objekt an, das da heißt Queue. Das ist nichts anderes als eine Service-Bus-Queue oder eine Messaging-Queue. Und davon machen wir uns ein Objekt und geben da die Parameter mit unseren Queue-Namen und den Connection-String von unserem Service-Bus. Also wir sagen, wir möchten vom Service-Bus diese Queue ansprechen und möchten eine Instanz. Und alles, was ich dann hier noch zu tun habe, ist von der Queue, die hat ein On-Message. Und die JavaScript-Freunde werden sich jetzt hier ein bisschen wohlfühlen, auch ein bisschen Lambda, also ist ein bisschen schick. Bisschen nerdy. Nein, geeky, Entschuldigung.
Geeky. Nerdy geht auch, aber geeky ist besser.
Geeky ist besser, stimmt. Bekommt dann eben ein Message-Objekt, wenn dieser On-Message feuert. Und hier habe ich in der Lambda-Expression, was dann eigentlich passieren soll. Ich gucke, ist die Message-ID, die vorhergehende Message-ID, da kann ich zum Beispiel Sachen abfangen wie Dubletten. Mhm. Wenn ich irgendwie doch mal irgendwie die Verbindung hustet und er es zweimal abruft, weil er denkt, er hat das erste Mal nicht zugestellt und stellt es ein zweites Mal zu. Solche Sachen. Und wenn das alles passt, dann kann ich mir hier einfach den Message-Text aus meinem Message-Objekt, das ich hier oben dann zurückbekomme, kann ich hier mit getBody und dann den Type, also ich kann hier auch andere Types posten, aber ich kann sagen, ich habe einen String rein, weil wir haben im dritten Modul TurnOn einfach reingeschrieben.
Ja.
Und kann mir das quasi als String ausgeben und kann hier dann eben auf das TurnOn abfragen und kann dann eben sagen, Pin High, also schalte High Value. Oder wenn es halt nicht TurnOn ist, sondern halt TurnOff oder irgendwas anderes.
Ja.
Das kann man dann eben noch nach Belieben ausbauen. Von der Komplexität her schalte ich das Ganze mit GPIO Pin Value Low und schalte die Lampe somit wieder aus.
Und hier in diesem Fall also ein GPIO Pin Value High hieß, okay, wir schicken ein Signal und schließen dementsprechend den Schaltkreis oder den Stromkreis dieser Lampe und dann geht das an.
Und jetzt haben wir codemäßig eigentlich schon alles gesehen, was wir brauchen, um die Lampe zu schalten. Und ich glaube, jetzt kommen wir zu einem von Olivias liebsten Punkten.
Remote Debuggen!
Remote Debuggen! Genau, so ist es. Wir haben jetzt gleich die Möglichkeit, wenn wir uns hier wirklich, setzen wir uns hier mal einen Breakpoint und wir können das Ganze jetzt halt auf dem Raspberry ausführen, also auf den Raspberry deployen, auf dem Raspberry ausführen lassen und aber trotzdem mit Visual Studio vollen Zugriff haben auf die Debug-Session.
Aber fürs Remote-Debuggen bräuchtest du ja dann erstmal eine IP-Adresse von dem Raspberry Pi.
Beziehungsweise ich muss erstmal die Konfiguration vornehmen, genau. Und das Ganze finden wir unter Debug und unter den Properties von meinem Projekt. Und hier haben wir schon unter Debug die Target-Device und hier Remote-Machine. Und hier kann man die Remote-Machine angeben. Es gibt hier einen Find-Wizard, der funktioniert recht gut, manchmal nicht so gut. Ist manchmal, glaube ich, ein bisschen abhängig.
Ist ein bisschen launisch.
Subnetz abhängig also. Irgendwie. Weil die Device, also der Rechner, auf dem Visual Studio läuft, sollte im selben Subnetz sein,
genau.
In dem der Raspberry. Das muss man wissen. Gerade bei, wenn man in größeren Firmennetzwerken unterwegs ist, ist es nicht immer gegeben. Ich kann aber auch, wenn das nicht funktioniert, hier direkt auch die IP-Adresse von dem Raspberry Pi eintragen. Rausbekomme ich das Ganze über den IoT Core Watcher heißt genau. Das Tool, das beim Erstellen des SD-Images
genau.
Wird dieses Tool mit installiert. Oder ihr kriegt das Ganze raus, indem ihr auf Summary Blood des Raspberry Pi nach dem Booten guckt, wenn ihr die HDMI-Verbindung.
Genau, über den HDMI-Monitor. Genau. Oder man könnte natürlich auch irgendwie über einen IP-Scanner das einfach rausfinden, weil man wüsste ja, okay, was für ein Gerätenamen jetzt der Raspberry Pi hat. Hier haben wir es ja schon vorkonfiguriert. Normalerweise wäre es MinWinPC.
Richtig. Genau. In unserem Fall haben wir die 65, 53, 248, 56. Und wenn ich das hier eingetragen habe, muss ich nur noch beim Target darauf achten, bei der Plattform, dass ich ARM auswähle, tatsächlich. Und dann sollte das Ganze eigentlich funktionieren. Ich habe hier Remote Machine ausgewählt und start einfach mal. Wir bekommen die Packages angezogen, die uns noch fehlen, durch unsere Instanzierung von IoT Extension und Messaging. Und ja, Deploy-Vorgang startet. Deploy is succeed, das heißt, die App kommt auf dem Raspberry an. Und jetzt sollten wir, jawohl, läuft.
Die Stunde der Wahrheit.
Die Stunde der Wahrheit. Die Stunde der Wahrheit. Und hier sind wir.
Wir sind angekommen an unserem
Breakpoint. Das bedeutet, und ich habe den Breakpoint so gesetzt, dass jetzt Folgendes passiert sein muss. Der Raspberry Pi hat sich auch in die Queue gehängt, hört drauf und hat jetzt eben proaktiv mitgekriegt, das sind Messages. Und diese erste Message haben wir hier jetzt zum Beispiel in die Hand bekommen. Und ich kann jetzt hier ganz bequem mit F11, wie wir das kennen, hier durchsteppen. Und was ich sehr cool finde, ich sehe hier die Antwortzeit. Also ich sehe hier, wie lang hat der Step gedauert. Also ich kann hier auch so ein bisschen die Performance dann auch messen, die gerade herrscht. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, was ich gerade erzählt habe, wir holen uns hier den Message-Text. Und wir haben tatsächlich Turn On drin stehen. Und gehen mit F11 drauf. Unser Relay-Pin ist, haben wir hier, gibt es eine Instanz, GPIO-Pin.
Das heißt, im nächsten Schritt müsst ihr dann die Lampe leuchten. Oh, und es werde Licht.
Und es werde Licht. Und nehmen wir mal den Breakpoint raus. Eine dieser Messages sollte auch eine Turn-Off-Nachricht sein. Das normalerweise müsste jetzt eigentlich wieder ausgehen. Wenn ich, genau. So, und das ist eigentlich schon die ganze Magie. Wirklich sehr simpler Code. Und um das Ganze jetzt wirklich nochmal mit Cortana gegen zu testen, nehme ich die Remote-App von unserem, die wir in Modul 3 gebaut haben, auf meinem Windows Phone.
Wollen wir das auf der Kamera zeigen?
Wir können das gerne auf der Kamera zeigen. Also, werfen wir einen kurzen Blick auf unser Mobile Phone. Wir haben...
Soll ich das halten?
Genau. Wir haben... Nö, wohl, das geht so. Die steht. Wir haben im Modul 3 unsere Remote-App gebaut, die auf Cortana reagiert. Und genau das werden wir jetzt ausprobieren. Die App auf dem Raspberry Pi läuft. Wir sehen hier in Visual Studio, wir sind noch running. Haben den Breakpoint rausgemacht. Und was ich jetzt mache ist... ich sollte auch wieder auf die Kamera schalten. Das ist natürlich richtig. Ich gehe jetzt auf mein Telefon. Drücke auf die Suche und Cortana sagt, ich soll was fragen, kannst du haben, beziehungsweise ich gebe mal einfach einen Befehl. Es werde Licht.
In Ordnung, your mercy is great.
Läuft wie geschmiert.
Tatsächlich.
Läuft wie geschmiert und drücke ich drauf, es geht's wieder aus. That's it.
Läuft wie geschmiert.
Läuft wie geschmiert. Und ich glaube, wir konnten wirklich sehr, sehr gut zeigen, wie einfach das Ganze ist. Was man jetzt in dem Ganzen, es ist ja eigentlich nur eine Lampe. Was soll ich damit jetzt noch großartig machen? Ich denke aber, es ist wirklich, es soll, und das war uns wichtig an diesem MVA-Kurs, und das ist die eigentliche Message, das ist die Basis, um wirklich auch komplexere Dinge zu machen. Also um auch wirklich zu sagen, hey, ich zum Beispiel persönlich privat arbeite gerade oder überlege mir gerade was, um meine Pflanzenbewässerung außen zu machen, weil ich wirklich keine Lust habe im Sommer und wir haben gerade wirklich krasse Temperaturen, immer außen zu stehen und meine Blumen zu gießen. Und da ist es sehr abendfüllend im Moment. Und das ist wirklich eine sehr, sehr coole Basis mit Azure, mit Universal Windows Platform App, mit Windows 10 als Ökosystem. Wir haben eigentlich das komplette Stack, um das abzubilden. Und ich glaube, wir können da auch noch einen ganzen Schritt weitergehen. Und wie von Geisterhand haben wir noch, tada, uns hier einen Monitor hingebaut. Denn ein Aspekt des ganzen Windows-Ökosystems und Home Automation und das, was wir alles gesehen haben, ich habe es schon ein paar Mal angesprochen, ich finde es einfach so mördercool. Das ist einfach die Tatsache, dass die Apps auf dem Raspberry Pi wirklich Oberfläche können. Und ich starte jetzt das Ganze nochmal aus Visual Studio heraus. Wir sehen hier den Monitor und sehen hier, was passiert. Wir starten eine App und was wir angezeigt bekommen, wenn er denn fertig ist mit dem Deployment, ist dann eben halt auch sowas. Also ich kann dann eben sagen, hey, warum nicht wirklich auch auf dem Raspberry Pi den Grundriss meiner Bude einfach darstellen.
Das können wir natürlich auch mal kurz vergrößern.
Ja, genau. Kannst du? Ja, genau. Also wirklich zu sagen, hey, ich habe einen Raspberry Pi und ich habe die Möglichkeit, Oberfläche darzustellen. Und was gibt es da für Möglichkeiten für mich? Und das ist dieselbe App eigentlich wirklich nur, die wir gerade benutzt haben, um diese Lampe zu steuern und zu controllen. Und auf einmal haben wir die Möglichkeit zu sagen, hey, lass uns doch so ein 4 Zoll Touch-Display für 60 Euro bei Amazon oder weiß der Geier, wo ihr einkauft, da draufstecken auf den Displayport. Und ich habe auf einmal ein vollwertiges Home-Automation-Device, das ich mir wirklich an die Wand machen kann und von da aus wirklich auch steuern kann. Und dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, hey, mit den Extension-SDKs könnten wir vielleicht sogar diese beiden Universal-Windows-Plattform-Apps in eine App, in eine einzige App verschmelzen, die auf dem Telefon genau so läuft wie auf dem Raspberry Pi. Und quasi alles, was wir jetzt zur Interaktion gebaut haben, auf den Raspberry bringen und durch das Display zugänglich machen. Und somit haben wir auch nur noch einen wirklichen App-Code. Eine einzige App, die auf allen Devices, aber auch was total Unterschiedliches tut.
Ich denke eigentlich auch eher so von einer etwas anderen Perspektive, wo du gerade erweiterbar gesagt hast, denke ich, da könnte man ja eigentlich auch weitere Technologien einbauen. Ich komme natürlich eher so von der Machine-Learning-Ecke.
Und ich hörte das. Ich habe davon gehört.
Und da könnte man natürlich Machine Learning auch irgendwie einbauen. Du hast ja von deinen Pflanzen geredet. Meine Pflanzen in meinem Balkon sind jetzt ja bei dem Wetter eher noch, also recht durstig. Und da könnte natürlich so ein bisschen Machine Learning dabei auch ein bisschen helfen. Natürlich ist das jetzt nicht Machine Learning, um zu wissen, okay, die Feuchtigkeit ist jetzt gerade bei 20%, sollte bewässert werden und zwar automatisiert. Mhm. Machine Learning wäre es dann aber, wenn zum Beispiel die Wetterhistorie analysiert wird und dementsprechend auch festgestellt wird, ah, okay, also im August ist die Wahrscheinlichkeit oder die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, dass an dem 19. August aufgrund der bisherigen 100 Jahren von 19. August, dass es regnen wird. Von daher ist weiteres Bewässern jetzt nicht wirklich nötig.
Oder vielleicht sogar die Regenmenge, um das Wasser zu regulieren. Das ist eigentlich ein ganz spannender Aspekt, weil ich zum einen das Optimum für meine Pflanzen raushole, wenn ich jetzt nicht unbedingt den grünen Daumen habe. Und ich weiß, wovon ich rede, ich habe keinen grünen Daumen. Und ressourcenschonend arbeiten, indem ich Wasser spare tatsächlich. Verrückt.
Was in einigen Gebieten eigentlich schon sehr relevant ist.
Ja. Verrückt. Okay, ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort für den gesamten Kurs tatsächlich. Ich denke, wir haben jetzt in 4 Modulen wirklich cooles Zeug gemacht und ich denke, oder ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat, das Ganze wirklich mitzuverfolgen und vielleicht auch mit aufzuarbeiten. Und vielleicht gibt es euch auch eine Idee, was man damit noch tun könnte und vielleicht interessiert ihr euch auch tiefer für die einzelnen Aspekte, die wir verwendet haben aus dem Microsoft-Ökosystem. Wir sind ja auf viele Dinge wirklich nur funktional so weit eingegangen, dass es für uns funktioniert. Ich sage nur Cortana. Cortana kann viel mehr als nur irgendwelche Befehle ausführen. Wenn ihr euch dafür noch interessiert, wir haben in der MVA noch viele andere Kurse zu den einzelnen Themen, die wir jetzt heute eigentlich verbaut haben. Schaut euch da einfach durch.
Wir haben da ja eher so die Bausteine eher angeteasert.
Und zusammengesteckt zu einer Lösung. Ja, von meiner Seite.
Dann Happy Hacking.
Happy Hacking und vielen Dank fürs Zuschauen und eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten MVA-Kurs.
Ciao.
Ciao.